Ein Trainer, mit dem man hochzufrieden ist, der absolut alles richtig macht, den man dann aber trotzdem vor die Tür setzt. Ein Wechsel, der einen Impuls auslösen soll, aber doch bitte nicht 4 Gegentore in 18 Minuten. Ein neuer Tiefschlag, die Barrage als Minimalziel und die konkrete Angst vor dem direkten Abstieg. Das kann man alles so sagen, wenn es um die letzte Woche beim Grasshopper Club geht, oder?
Das ist sehr gut zusammengefasst.
Das ist die 335. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tilman Pauls, mit Thomas Schifferle, Loris Brasser und Marcel Rohner. Marcel, ich habe dich rekordverdächtig früh vorgewarnt, dass du heute wieder Teil hier im Studio bist. Am letzten Dienstag habe ich dich schon gefragt, ob du mal wieder vorbeikommst, weil da schon klar war, dass wir über GC reden müssen. Du hast gesagt, ist schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Bist du vorbereitet? Hast du geübt? Hast du abends im Badezimmer vorm Spiegel gestanden und Monologe über GC geführt?
Ich habe meine Freundin zutextet mit GC und Dreierkette und Amir Abrashi und Zeug und Sachen. Nein, ich muss sagen, das ist eigentlich nicht so. Du hast Gefühl gehabt, das war ein cleverer Schachzug von dir. Ist es aber nicht, weil ich jetzt einfach 6 Tage nervös bin.
Wirklich?
Ja.
Sind wir so einschüchternd?
Du.
Ich? Okay,
nicht ihr.
Gut. Okay. Ich habe jetzt gedacht, du sagst vielleicht, dass Thomas so einschüchternd ist.
Nein, Thomas hat schon lange keine Angst
mehr. Steht nur da und lächelt. Aber lass uns doch über GC reden und bevor wir zum Spiel kommen, das am Wochenende stattgefunden hat, lass uns über das reden, was letzte Woche passiert ist, bevor ich dir geschrieben habe. Da hat sich nämlich GC von Trainer Gerald Scheiblehner getrennt. Das war am Montagabend und hier in der Runde war eigentlich keiner der Meinung, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht. Das kam schon überraschend, oder?
Ja, sehr überraschend. Ich glaube, ist ja schon spannend, weil die Resultate sind ja schon lange nicht gut. Also der Gerald Scheiblehner hat 5 Siege als GC-Trainer in der Super League. Die anderen 4 hat er im Cup geholt. Und trotzdem hat es nie irgendwelche Anzeichen gegeben, dass das jetzt ein Thema sein könnte. Darum, ich glaube, für alle sehr überraschend, ja.
Thomas, was hast du gedacht, als du am Montagabend gesehen hast, Gerald Scheiblehner und GC trennen sich?
Verzweiflungstat. Du kannst nicht den Trainer der Art über den grünen Klee loben, wie das passiert ist und sagen, wie begeisternd das der ist und wie brillant das der ist und wie sensationell und überhaupt. Und nachher rührst du ihn raus. Knallfall, finde ich. Klar, du kannst immer argumentieren mit dem 5-1 in Thun, aber das ist ja... Das Problem war dann einfach, dass Winterthur am Tag nach dem 5-1 von GC in Thun oder 1-5 hat Winterthur in Luzern 2-1 gewonnen. Und dann habe ich halt einfach das Gefühl gehabt, da greift ein bisschen Panik um sich. Also ein bisschen kannst du weglassen, greift Panik um sich. Also da wird man nervös. Und was macht man, wenn man nervös ist? Was ist die einfachste Möglichkeit? Man wechselt den Trainer aus. Das kann man ja machen, alles gut und recht. Aber wenn ich dann schaue, wer da als Ersatz aufgeboten worden ist, einfach der bisherige Assistent, ohne jegliche Erfahrung.
Nein, das ist der U21-Trainer.
Also der U21 ist ja noch, das ist auch nicht viel besser. Und noch der Assistent von der U21 auch noch gerade mitnehmen. Ja, dann ist das für mich Verzweiflung, Panik, kannst du es nennen, wie du willst.
Marcel Alain Sutter, der Sportchef, hat dem widersprochen. Er hat gesagt, es ist nicht vom Ergebnis in Winterthur abhängig. Man ist grundsätzlich überzeugt gewesen von Gerald Scheiblehner, auch nach der Trennung noch, was so ein bisschen merkwürdig war, wie sehr er gelobt worden ist, nachdem er schon nicht mal Trainer war. Man hat gesagt, man will einfach resultatmäßig einen Impuls
neue Impulse muss schon richtig. Haben. Nein, es ist ja wirklich eben, man ist nicht einfach nur überzeugt gewesen, also so wie es tönt hat, es hat dann am Dienstag eine Pressekonferenz gegeben mit dem Alain Sutter und dem neuen Trainer, dem Gernot Messner. Und so wie es tönt hat, ist man sehr viel mehr als einfach überzeugt gewesen. Man ist nahezu begeistert gewesen von Gerald Scheiblehner in seiner Arbeit. Er hat gar nicht falsch gemacht, es sei eine mega schwierige Aufgabe gewesen. Es denke ich am Alain Sutter extrem weh, den Entscheid zu fällen. Und gleichzeitig ist er aber nie wirklich konkret geworden, sondern ich habe die Pressekonferenz dann transkribiert und es ist, glaube ich, doch etwa 10-mal neue Impulse vorkommen. Was das genau heisst, kann man mal so im Raum stellen.
Los, was könnte denn neuer Impuls sein? Einfach, dass da jetzt plötzlich ein neuer Trainer steht? Er hat einen anderen Namen, er redet auch österreichisch, aber dass einfach das allein reicht, um den einen oder anderen Spieler aufzuwecken.
Also es ist einfach die klassische Leier, wo man einfach irgendwie vor sich geht, wenn man nicht ganz weiß, was man soll sagen jetzt zu dem ganzen Desaster. Ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt die neue Impulse sollte sein. Eben spielerisch, wenn der andere sagt, ich bin wenn es der Fußball angeht, bin ich der Typ Gerald Scheiblehner. Also eigentlich 1-1, der gleiche Fußball, den er will spielen lassen. ja, es kann ja nur ein neuer menschlicher Impuls sein. Es kann sein, dass der Gerald Schalblener einfach seine Mannschaft verloren hat. Ja, oder dass einfach Spieler nicht mehr hinter dem Trainer gestanden sind. Wenn man jetzt aber sieht, was am Wochenende passiert ist, dann sind die neuen Impulse schon da gewesen, aber nicht sehr positiv.
Thomas, eben neue Impulse, man hat sich neuen Antrieb, neue Energie versprochen. Dann startet man in das Spiel bei Servette und nach 18 Minuten steht es 0-4. Das ist, Loris hat gesagt, das ist auch eine Art von Impuls.
Das kann man sagen, ist einfach ein Rohrkrepierer, oder? Auf umgesetzt oder übersetzt. Und das, wenn du den Satz noch sagst, Marcel, der Scheiblehner, er hat nichts falsch gemacht. Ich meine, das ist die klassische Schutzbehauptung von einem Verantwortlichen. Also der schützt sich, er schützt seine Wahl mit dem Scheiblehner getroffen hat.
Und wenn es nur ist, dass er den Fehler gemacht hat, dass die Resultate nicht stimmen, weil da hat er definitiv was falsch gemacht, wenn man die Ergebnisse anguckt.
Selbstverständlich. Nein, und nachher, wenn du dann die ersten 18 Minuten nimmst, es könnte ja dann auch schon zwei paar Minuten später 6-0 sein für Servette. Ich glaube, so etwas desaströs habe ich also schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Also so derart alles in die Hose gegangen und nachher kommt der Trainer hinten drin, du siehst den Stab vor der Fernsehkamera und ist die pure, nackte Ratlosigkeit und erzählt noch, die ersten 10 Minuten seien dann gut gewesen. Ich meine, hat er auf den Totemar geschaut, was gestanden ist nach 10 Minuten. Es war 2-0. Also das war die gnadenlose Überforderung von einem Trainer, der vorher noch erzählt, ja, wie sie Energie und ich weiss nicht, was alles, was sie da immer erzählt. Ja, das ist eigentlich, müsstest du dann schon sagen, du, wir suchen jetzt einen neuen Trainer.
Wir hören nochmal schnell rein. Wir haben Gernot Messner kurz im Intro gehört, aber nochmal ein bisschen länger, was er nach dem Spiel gesagt hat.
Ja, unerklärlich, weil die Trainingswoche war eigentlich gut. Wir haben dann auch die ersten 10 Minuten ganz gut ins Spiel gefunden, haben uns vielleicht zu sicher gefühlt, weil verteidigt haben wir in Wahrheit gar nicht. Wir waren nicht bereit zu verteidigen, nachzulaufen. Viel zu einfache Tore, viel zu viele individuelle Fehler und da kommt so ein Resultat zustande.
Marcel, das Spiel, die ersten 10 Minuten oder die ersten 18 Minuten oder von mir aus auch die ganzen 90 Minuten, hast du irgendeine Erklärung, warum das Ergebnis oder die Einstellung besonders am Anfang zustande kommt?
Ich frage mich auch, ob das Team, also ist offensichtlich einfach nicht richtig eingestellt gewesen auf das Ganze. Also wie kann man sich sicher fühlen, schon grundsätzlich, wenn man zweimal halb aufs Goal schiesst, wo der Joel Mal einfach den Ball muss fangen. Da kann man sich doch nicht sicher fühlen gegen so einen Gegner. Dann die andere Frage, wo GC, glaube ich, so ein bisschen umtreibt schon die ganze Saison, ist halt die ominöse Dreierkette. Oder? Also, wir haben es eben vorher gesagt, der Gernot Messner ist Typ Gerald Scheiblin vom Trainer her. Das heisst, er hat selber ja auch gesagt, glaube, der grundsätzliche Gedanke, Spielphilosophie ist etwa die gleiche. Es wird kleine Anpassungen geben, die hat man auf dem Papier nicht mega fest gesehen. Also, er hat einen Zweiersturm mit dem Frey und dem Zimba, aber hinten ist es eigentlich das gleiche.
Aber das ist ja auch irgendwie noch nachvollziehbar, dass man jetzt nicht mitten im Spielbetrieb komplett alles umstellt.
Ja, aber wenn das mit dieser Dreierkette schon die ganze Saison nicht so richtig funktioniert hat. Und dann kommst du auf Genf, wo einen starken Flügel hat, vor allem einen linken Flügel, der auch am anderen Zürcher Verein schon zwei eingeschenkt hat. Und der hat so dermaßen viel Platz, das ist doch unfassbar, das geht doch nicht. Und passiert es halt relativ schnell, dass da der Junior Kadil zwei Goal macht in 10 Minuten. Ja.
Aber in der Theorie ist ja eine Dreierkette, wenn der Gegner den Ball hat, eine Fünferkette.
Aber ja, ist es dann nicht?
Ja, aber dann ist es ja vielleicht kein Dreierkettenproblem, sondern wir haben vielleicht außen einfach die falschen Spieler für das System.
Das ist wie das Problem, wo mit dem zusammenhängt. Wenn du in dem Fall mit einem Vierer oder Fünfer Mittelfeld dann so willst spielen, brauchst du die Schienenspieler? Brauchst du vielleicht so einen, ich weiß nicht, ein Zanotti ist vielleicht so einer von Lugano, der wirklich einfach das ganze Spiel auf und ab säckert, defensiv stärker hat und offensiv. Aber die hat GC einfach nicht.
Die können schon ein bisschen teuer sein für GC.
Ja, das ist jetzt einfach ein blödes Beispiel. Ja. Aber die hat GC einfach nicht. Sie hat keinen einzigen so einen Spieler, wo das kann und wo das macht oder wo geeignet ist für diese Positionen. Wieso hält man dann so fest an dem fest?
Das Problem ist vielleicht auch, wenn du über die Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, was für eine auch immer, wenn du natürlich dann sämige Spieler hast, wie der Diaby, wo einfach Match für Match einen Bock nach dem anderen schiessen, dann wird es mit jedem System schwierig.
Ja, schon, mit dem System kannst du wenigstens ein bisschen etwas beeinflussen. Wenn der hast du keinen Bock schiesst, das kannst du halt wie nicht.
Hast du grundsätzlich recht, aber der spielt die Fehlpässe auch in einer Viererkette.
Aber das Lustige gerade bei Diaby ist ja, der Spieler, über den hat man vor ein paar Wochen noch gesagt, als er frisch da war, der ist eigentlich eine Verstärkung, der ist sicher. Also man hat einfach das Gefühl, ja, wie du sagst, unabhängig vom System, die Spieler werden einfach im Moment schlechter.
Genau.
Aber auch der ist vereinslos gewesen, sorry, nachdem der Vertrag in St. Gallen ausgelaufen war. Also ist jetzt auch nicht gerade ein super begehrter Spieler auf dem Markt
gewesen. Nein, und dann ist, wenn der Köhler, der als grosses Wort, ich weiss es, Königstransfer geholt worden ist, also einer von zwei Königstransferen im Winter, ist ein Abklatsch. Ich mag mich erinnern, Tilman, du bist noch angetan gewesen vom Köhler nach seinem Match in St. Gallen.
Ich stehe da, nachdem er das erste in Luzern, glaube ich, recht in den Sand gesetzt hat.
Der ziemlich allein verbockt hat. Ja.
Genau, aber beim zweiten doch durchaus überzeugend.
Genau.
Ja.
Und jetzt ist er einfach wieder in der Luzern-Form. Und das ist eine vertreibt die Mannschaft offenbar halt einfach nicht. Und auch der Neue, der Mikulic, das ist auch wow. Und wie heisst der noch? Ngom. Das sind alle Spieler, das sind für viel Geld, also verhältnismäßig viel Geld, für Schweizer Verhältnis. Minimum 1,5 Millionen Ablösesumme, die Neuen, plus entsprechende Salär für den Köhler und den Michael Frey vorne rein, wo auch ein absoluter Schatten ist und eine 0,0 Produktivität hat. Ausser sein einziges Goal dort im Göpp gegen Sion. Sonst genau nichts bringt. Oder? Und das sind dann halt auch ganz, ganz, ganz tiefe Kratzer in der Bilanz oder Tolken im Rheinhof vom Sportchef. Ich meine, das muss der Sportchef alles verantworten. Die Transfer, seine Transferpolitik, dass wir im Sommer noch Geld sparen, damit wir im Winter anlegen kann, notfalls. Jetzt hat man gesehen, was man erreicht hat, nämlich genau nichts. Man muss einen Trainer auswechseln. Also es ist, ich meine, der ganz grosse Verlierer von dieser ganzen Sache, es ist der Sportchef, der sich ja selber als Leuchtturm bezeichnet hat, Anfang der Saison, der gesagt hat, ich bin der Leuchtturm, an mir soll man sich orientieren. Ich meine, sagen wir mal so, es ist kein Satz, der für Mangel und Selbstvertrauen spricht.
Es geht ja genau auch darum, angefangen mit dem, wie kann man sich räumen im Winter, dass man sagt, ja, ich habe im Sommer noch ein bisschen gespart, um jetzt zu investieren. Bei einem Club, wo du ganz genau weißt, der ist schon im Sommer in einem desolaten Zustand gewesen, da musst du doch im Sommer möglichst ein breites Kader aufstellen, damit die Spieler auch irgendwie im Sommer dabei sind, in der Saisonvorbereitung, in die Saison reingehen können. Wenn jetzt kommen die auch schon in ein Team rein, im Winter, wo geht's eben hinten dran, ist im Abstiegskampf. Du kannst ja gar nicht in das Team reinwachsen. Es ist ja gar keine Zeit, mit dem Team dich irgendwie zu finden, mal Erfolgserlebnisse zu feiern oder mal Niederlagen zu haben, die nicht gerade irgendwie Kapital sind. Und jetzt ist ja jedes Spiel, das nicht gewonnen wird, ist ein Kapitalspiel, es verunsichert dich doppelt. Und das kann ich mir bis heute nicht verstehen, dass der im Sommer oder eben im Sommer spart, um im Winter nachher nachzulegen. Man hat ja gross nachgelegt, hat ja gross gespart im Sommer. Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf.
Marcel, ist es schon so, also wir sind uns alle einig, dass Gernot Messner nicht das Problem sein kann nach einem Spiel, auch wenn es dann am Ende 0-5 endet, aber dass sich viel vom Fokus von der Kritik auf Alain Sutter konzentriert. Einerseits wegen der sportlichen Situation, andererseits aber auch was man so hört hintenrum, was in der Geschäftsstelle passiert. Vertraute von ihm, die angestellt worden sind, ehemalige Mitarbeitende aus St. Gallen. Also schon viel vom Fokus ist im Moment bei ihm, oder?
Ja, es ist ja recht lang sehr viel Fokus auf Christoph Urech gewesen, eben weil der ja, das haben wir ja da im Podcast auch schon mehrmals besprochen, weil der ja die Geschäftsstelle auch komplett umgebaut hat. Leute haben müssen gehen, wo gute Arbeit geleistet haben. Der Alain Sutter macht eigentlich genau das Gleiche im sportlichen Bereich. Nur ist Alain Sutter halt Alain Sutter und kommt mit einer gewissen Reputation und mit einem gewissen Bild, das man in der Öffentlichkeit halt auch hat von ihm.
Und mit einem gewissen Leistungsausweis.
Genau, das ist so ein der Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, zum Christoph Urech. Darum ist der Fokus von den Fans vor allem jetzt einfach stark auf Christoph Urech gewesen. Aber ich glaube, das geht schon in eine Richtung, dass der Alain Sutter ist jetzt, also sein Standing ist nicht mehr so hoch, sagen wir es so. Ja.
Würde jetzt auch überraschen nach dieser Saison. Also ich meine, er ist der grosse Verlierer.
Und eben, kommt auch noch dazu, wenn eine Trainerentlassung machst, in so einem Zeitpunkt von der Meisterschaft, dass dann niemand in der Hinterhand hast, wo die Sachen schon mal in der Schweiz erlebt hat, Abstiegskampf erlebt hat, auch wenn der beim Grazer AK war, der Gernot Messner, schon Erfahrung hat im Profibereich, aber dass du niemand in der Hinterhand hast und sagst, okay, schau, den entlömmer, das ist jetzt unser Plan mit dieser neuen starken Figur, die auch noch etwas nach außen trägt. Wenn man Gernot Messer ausgeht, würde er schon wieder auf den packten Koffer sitzen und keine Lust mehr haben auf den, ja, auf den Job.
Das ist genau auch das Fatale an dem Trainerwechsel. Wenn du jetzt einen holst, hast du völlig recht, Loris. Wenn du jetzt einen holst, der eine Reputation hat als Feuerwehrmann, wie man so schön sagt, oder? Und du einen holst und du weißt, der kann jetzt für 7 Spiele, 8 Spiele, habe ich den und der rettet mich jetzt. Der weiss, wie es geht. Das ist dann auch eine andere Ansprache als vorher. Ich sage jetzt wie der Uli Forte vor einem Jahr in Winterthur. Oder? Oder wenn ein Giorgio Contini hat das ja auch schon gemacht. Ich sage, wenn du so jemanden holst, ist das ganz etwas anderes, als wenn du einfach mit dem gleichen Trainer quasi einfach ja mit anderem Namen anstellst.
Aber da verstehe ich die Argumentation schon, dass er sagt, der war nah am Team, der war im Club, der kennt die Spieler. Also das macht schon auch Sinn.
Ja, was nützt mir, wenn es nach 18 Minuten 0-4 ist?
Ja, gut, das hat er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht
gewusst. Was nützt mir, wenn ich genau, wieso, dann muss ich den Trainer gar nicht wechseln.
Ja. Und die Spielphilosophie bleibt ja die gleiche.
Ja, wenn ich einfach eine Kopie hole, dann verändere ich doch nichts in dieser Mannschaft rein.
Man muss doch irgendwie aufhören, irgendwie dieser Mannschaft etwas aufzuzwingen, was sie einfach schlicht völlig, nicht kann.
Völlig also, richtig.
Ich könnte schon träumen von einer coolen Spielphilosophie und schnellem Fußball und attraktiv mit jungen Spielern und so. Aber wenn die Mannschaft das einfach nicht kann, dann muss man sicher nicht einen Trainer holen, der genau das Gleiche probiert.
Jetzt geht es wirklich nur darum, zum Retten. Ja. Und dann musst du eine andere Ansprache haben, musst einen anderen Trainer haben, der einen anderen Ansatz hat. Ich sage nur mal, es gibt so klassische Leute, die in dieser Situation der absolute Klassiker sind. Dann musst du so jemanden holen.
Oder zum Beispiel geht es ja auch den Thomas Oral geholt. Ich sage jetzt nicht, dass man den jetzt zurückholen muss, aber das ist ja wie auch so ein bisschen...
Das ist der Tiefpunkt von der Sendung.
Nein, ich sage nicht, dass man den zurückholen muss, aber das war mega langweilig zum Schauen. Es hat nie Spass gemacht, aber er hat immerhin eine Serie gehabt, wo er irgendwie, ich weiß nicht, 9 Matches, 8 Mal unentschieden gespielt hat. Das sind ein paar Punkte dann am Schluss gewesen, wo ihnen den Einzug in die Barrage gerettet haben, muss man fast sagen, weil sie hätten ja am letzten Spieltag noch absteigen können. Oder? Ich sage nicht, das ist nicht das Plädoyer für Thomas Oral, aber einfach für eine Rückkehr zum vielleicht einfachen, stabilen Fußball und nicht probieren, jetzt die paar Fans, die noch in letzter Runde können, auf Biegen und Brechen vom Hocker zu holen mit irgendwelchen verrückten Philosophien.
Ja, und ich verstehe jeden Fan, der dort zur Pause dann das Stadion verlassen hat, oder in Serbien. Ich meine, wenn der GC-Block gesehen hast, der die erste Halbzeit noch dort war und die zweite, dann haben sie, oder ab der zweiten, ich weiß nicht, welchem Zeitpunkt dann die Fans ins Stadion verloren haben, kann ich absolut nachvollziehen. Man reist nicht runter von Zürich auf das Genf und also als Fan musst du dich wirklich fragen, was passiert da? Schaust mal schnell auf Blue, schaust rein und dann siehst du irgendwie deinen Captain, Amir Abrashi, ist plötzlich noch im Studio. Und du dort noch irgendwie ist niedergeschmettert und muss in der Pause noch über das Desaster reden. Da fragst du schon als Fan, was macht der dort? Nicht da. Es ist ja wirklich das Sinnbild nachher noch von dem ganzen Zustand.
Es ist ein absoluter Nebenschauplatz, aber es ist
nein, es ist kein Nebenschauplatz.
Das ist eben noch
nein,
wichtig.
Nein. Das ist kein Nebenschauplatz.
Es ist einerseits ein Nebenschauplatz, aber es passt so sehr und so gut in das Bild, dass es eben dann schon wichtig ist. Das sehe ich schon, ja.
Und so, wenn man jetzt ein bisschen verfolgt und weiss, was der Alain Sutter alles entscheidet, wo er überall mittritt, dann weiss man, dass er auch dort das letzte Wort gehabt hat.
Der gehört auf Genf als Captain, gehört er dort runter, um seine Unterstützung zu zeigen. Und er gehört nicht in ein Studio und muss zugleich noch ein Match noch kommentieren oder analysieren vom grössten Gegner, vom FCZ. Es geht einfach.
Und nachher noch der halbe 9-Match ja auch noch. Er hätte sogar noch dort bleiben müssen.
Es geht einfach nicht. Also das ist jetzt kommunikatives Desaster und darum passt es so gut zu dem Verein.
Amir Abrashi hat auf jeden Fall sein Repertoire an Leiden an verschiedenen Orten im Schweizer Fußball erweitert. Wir haben ihn auf dem Fußballplatz leiden sehen und in der Mixzone und hier schon im Podcaststudio und sonst überall. Und jetzt hat er tatsächlich auch noch das Blue-Studio in Volkeswil das auch noch abgehakt.
Mit Leiden erfüllt.
Mit großem Leiden erfüllt. Und weil wir bei GC sind und generell beim Thema Leiden, müssen wir leider noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, wenn es um die Frauenabteilung geht, der Grasshoppers. Da hat der Sonntagsblick gestern eine Recherche veröffentlicht, wo es um unangebrachtes und stoßendes Verhalten von mehreren Personen in der Frauenabteilung geht. Da geht es um den Nachwuchschef, der Generalsekretär, aber auch Erich Vogel ist genannt worden, der ist inzwischen Mitglied der Sportkommission und Heinz Spross, der Präsident. Da geht es um deplatzierte Sprüche und allgemein unangemessenes Verhalten, juristisch nicht strafbar und es ist nicht bewiesen, ob es überhaupt passiert ist, aber auch das ist irgendwie sehr, sehr irgendwie bedrückendes Thema, weil es natürlich nicht neu ist, irgendwie generell, vor allem im Frauenfußball, Marcel, sondern es ist einfach so ein wie sich wiederholendes, leidiges, widerliches Thema.
Ja, voll. Eben, es ist wichtig, wie du sagst, dass es strafrechtlich nicht wird Konsequenzen haben, aber das macht es nicht weniger schlimm. Und es hat jetzt kürzlich auch den Fall gegeben in Altach, das ist ein viel schlimmerer Fall gewesen, wo ein Funktionär beim österreichischen Verein Spielerinnen in der Dusche und in der Garderobe gefilmt hat. Und ich habe dort mit einer Spielerin geredet, die zu dem Zeitpunkt auch in Altach war. Und auch die hat gesagt, hey, ich kenne so viele Spielerinnen, die so viele Sachen erleben, die aber gar nicht rauskommen, weil gewisse Sachen sind strafrechtlich relevant. Und das ist jetzt auch wieder so eine Episode. Es ist einfach symptomatisch. Ja. Es passiert so oft und in so vielen Clubs. Und ja, wie du sagst, es ist widerlich. Es ist zum Davorrennen.
Ja, es ist doch einfach immer genau das Spiel mit diesen Machtverhältnissen, irgendwelche Männer, die probieren, irgendwie die Machtstrukturen auszunutzen. Und eben im Frauenfußball. Es ist ja, das Verrückteste am Ganzen ist ja, dass es wie nicht mega überraschend ist. Und das ist ja, das macht das Ganze noch viel schlimmer. Eben, dass viele Spielerinnen, die, sei es im Amateur- oder im Profibereich, shooten, x-fach so Sachen erlebt haben. Sei es von Trainern, sei es eben von Sportchefs, von Präsidenten. Einfach, Und absurd ist nicht, dass für diese Personen, für die Täter, ihre Sachen gar nicht als solche Tat stattfinden. Für sie ist das einfach ein normales Verhalten, weil sie sich einfach schon die letzten 60 Jahre so haben können verhalten, mit so unrühmlichen Sprüchen, übergriffigem Verhalten. Und sie machen einfach weiter, lernen nie dazu und nutzen bewusst oder auch unbewusst die Machtstrukturen einfach aus. Und das ist einfach unfassbar. Und eben genau das zeigt ja auch, dass die Schutzmechanismen im Fußball auch vielleicht diese Stellen noch nicht so richtig funktionieren. Dass eben genau so Sachen weiterhin irgendwie verhindert werden und nicht weiter so passieren.
Der Vorstand hat angekündigt, dass man, also es gibt eine unabhängige, eine externe Untersuchung. Dann wird hoffentlich aufgeklärt, was wirklich passiert ist. Und hoffentlich ist es zumindest ein kleiner Schritt, im besten Fall ein großer Schritt, dass es in Zukunft nicht mehr passiert.
Der Punkt ist schon der, wo der Loris anspricht. Ich meine, wo ist der Schutz? Das sind ja zum Teil sind ja das ja noch Mädchen, das sind ja 16-, 17-jährige junge Frauen, die eben einfach keinen Schutz erfahren. Und das Problem ist halt, dass für einen 85-Jährigen wie der Erich Vogel, ja, das ist früher ist das halt gang und gäbe gewesen, so einen Umgangston und so einen flapsigen Spruch. Das ist
was ist aber nicht besser oder korrekter?
Macht es nicht besser. Ich meine, ich habe das in der Primarschule auch, mit uns haben wir auch einen Lehrer gehabt, der sehr problematisch war. Hast aber nicht, das hast du damals noch nicht realisiert. Erst was später, wo es aufgeflogen ist, ist das wie von Schuppen vor den Augen gefallen.
Und man kann doch auch einen 85-jährigen Mensch bitten, sich zu reflektieren, seine Taten zu reflektieren, seine Art und Weise, wie er auf Menschen zugeht, wie er auch auf weibliche Personen zugeht, zu reflektieren, dass er einfach vielleicht merkt, dass so Taten vielleicht vor 40 Jahren schon hin so absolut wirr sind, absolut daneben, dass sie heute genau gleich daneben sind. Und das frage ich mich einfach, dass die Reflexion in so Positionen nicht stattfindet, dass die Männer auch in diesen Positionen weiterhin stattfindet. Eben, dass es jetzt einen Artikel braucht, das geht, so eine interne Untersuchung machen, wie sie angesprochen haben, aber dass vorher nichts passiert und eben auch innerhalb von dem Team die Schutzmechanismen nicht funktionieren.
Ja, und ich glaube, es ist auch noch wichtig, eben, dass die Daten oder so Aussagen, eben, die sind früher auch nicht okay gewesen und jetzt wehren sich halt die Leute. Das ist der grosse Unterschied. Es ist ja nicht einfach ein Zeitgeist-Ding, dass man früher können sagen, was man will und so, aber jetzt...
Ja, jetzt kannst du dich wehren. Jetzt
genau, du hast auch
Raum. Jetzt findest du Gehör.
Ja.
Oder? Genau. Aber wenn man ganz grundsätzlich wenn das jetzt anschaut, was GC für ein Bild abgibt, ist das schon erschreckend, muss ich sagen. Ich meine, die Männer sind desolat, dann hast du den Knatsch zwischen einem Geschäftsführer und einer Fangruppierung, hast das jetzt die Geschichte auf dieser Frauenabteilung. Also GC sehr, 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 sehr stark beschädigt.
Ich würde sau gern sagen, wir kommen jetzt endlich mal zu Fußball und ein paar Fußballspielen, aber wir müssen noch ein paar Minuten warten.
Ich habe vorhin gehört von einer renommierten Zeitung aus Bern, wie sie beim SCB angerufen für nachher zu fragen, ob die Rechnungen gezahlt sind. Oder Marco Lüthener hat gesagt, was soll das? Du hast ja alles gezahlt, warum kommen die? Und dann muss ich sagen, ja, eigentlich interessiert mich das nicht.
Das war Beat Fani, hat in seiner Aussage gar nichts zu tun mit der Niederlage des FC Thun gegen den FCZ. Aber News aus Thun, Beat Fahny, der Delegierte des Verwaltungsrats, zieht sich Ende März recht überraschend zurück in einer Phase, Loris, wo es ja sportlich super läuft. Und darum umso überraschender, dass die Meldung jetzt relativ kurzfristig am letzten Dienstag einfach so reingeplatzt ist.
Und für mich auch umso überraschender, dass jetzt die gewisse Intransparenz so stattfindet. Eben, es geht um Geldfragen und die sind ja immer hochkomplex, nicht immer einfach auch journalistisch nach außen zu tragen, wenn über Anleihen etc. Wir haben es beim FCZ erlebt. Es ist immer sehr immer komplex und wir eingeschlossen sind nicht Betriebswirtschaftler oder Volkswirtschaftler. Oder
also wirklich, du am ehesten.
Ich am ehesten. Nein, aber ich will mich wirklich klar aus dieser Rolle rausnehmen. Und das macht mich eher so stutzig. Warum kann man nicht so Prozess auch als Verein transparent nach außen tragen? Wie sieht es genau aus? Wo fehlt Geld? Fehlt überhaupt Geld, wenn man da liest, dass irgendwie jetzt auch bei ihnen noch Anleihen reinkommen oder wo sie brauchen? Sie brauchen eine Liquidität, vor allem im April, um nachher die Lizenz zu kriegen für die nächste Saison. Ja, es ist recht viel unklar, intransparent. Und da frage ich mich eben, warum? Das hat doch der FC Thun, der genau von dieser Transparenz eigentlich lebt oder die vor allem will nach außen tragen, eigentlich in ihrer Art und Weise. Da frage ich mich auch, warum das in dem Bereich nicht funktioniert.
Ja, ganz so transparent sind sie in Thun auch nie gewesen. Ich meine, es ist ja mit dem zweiten Geldgeber von einer anonymen Gruppe, wo man einfach partout nicht will sagen, wer das ist. Also ich habe mit dem Andres Gerber auch schon über das geredet gehabt, einfach partout will man es nicht sagen. Oder? Und das ist ja dann schon auch, wieso nicht? Was hat man zu verstecken? Was ist Ehrenrührung daran, zu sagen, ja, ich habe jetzt 2 Millionen oder wie viel das dann genau gewesen sind oder 2,5 gegeben für die FC Thun? Ist doch das Gegenteil ist der Fall. Aber das verstärkt jetzt halt einfach auch, dass auch beim schönen FC Thun das ein oder andere halt im Argen liegt. Und der Zeitpunkt von dem Rücktritt ist natürlich schon sehr absurd. Und wirft Fragen auf. Warum kann der nicht noch 2 Monate warten damit? Oder? Meine, man könnte sich ja jetzt feiern lassen.
Sagen, ja, er könnte sich im Erfolg sonnen, oder?
Natürlich. Seine Bilanz ist, er hat Thun vor einem Konkurs gerettet vor 2 Jahren.
Insgesamt hat er 4 Millionen dem Club gegeben. Ohne das wäre das sportliche Märchen, was wir jetzt gerade sehen, überhaupt nicht möglich, oder?
Ganz genau. Man ist aufgestiegen, man wird jetzt Meister auf eine souveräne Art und Weise. Ja, dann trittst du am Ende die Saison ab und sagst, hey, super, danke vielmals, Fahny, irrsinnig war mit dir. Und das jetzt, das ist halt einfach, wie sagen wir so schön, das hat halt ein Geschmäckchen.
Und das kann dir niemand geben. Und sie können es dir ja nicht genau erklären, genau, warum jetzt der Zeitpunkt ist. Wenn er zurück jetzt gesagt, ich gehe jetzt raus, das und das und jenes sind Gründe, okay, kann man nachvollziehen oder vielleicht auch nicht, aber dann haben wir wenigstens etwas, wo man damit arbeiten kann. Und jetzt ist es halt ein klassischer Nährboden von, eben genau, vielleicht schuldet er noch Geld, vielleicht hat er irgendwie Liquiditätsprobleme bei seinen, glaube ich, 5 Unternehmen, die er hat.
Was er aber abstreitet, das ist nicht der Fall.
Genau. Natürlich streitet er das ab, wir haben auch nicht die Dokumente vor uns, wo wir jetzt irgendwie das Gegenteil können beweisen können, aber natürlich, es ist halt Nährboden für viele Gerüchte.
Eben, die Gerüchte sind ja vorher schon umgegangen, oder? Dass der Fahny ein bisschen Mühe hat mit der Zahlungsmoral. Oder vielleicht ist es nicht nur mit der Moral, sondern auch mit der Fähigkeit, überhaupt können zu zahlen.
Und wir hatten ja lustigerweise gerade am Dienstag eigentlich einen Termin mit ihm verabredet, um auch unter anderem über solche Themen zu sprechen, der dann von der Aktualität überholt worden
ist. Nein, es ist wirklich sehr dubios und es ist ein Schatten auf dieser Geschichte. Und das kann man jetzt sehen, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und der Loris hat es ja angesprochen, jetzt braucht man mal wieder 4 Millionen für die Lizenz. Es ist dann schon halt, du siehst schon auch bei FC Thun, es ist schon alles, läuft auf letztem, absolut letztem Zacken.
So ein Meisterjahr ist noch teuer, kommt dazu.
Das wird dann das wirklich teuer werden, natürlich.
Du hast ja die Punkteprämie, die überhaupt nicht einkalkuliert sind, die relativ hoch sind. Dann haben sie vielleicht noch die Torprämie, die auch noch relativ mehr sind, als man erwartet hat. Oder eben all die Prämien, die halt hindurch noch vertraglich geregelt sind.
Ja, jetzt kommt noch die Meisterprämie dazu.
Die kommt auch noch dazu. Und dann jetzt leben sie im Prinzip Hoffnung, dass sie im Sommer einfach Millionen einnehmen. Und Prinzip Hoffnung ist im Fußball ein extrem schlechter Begleiter.
Aber man muss sagen, die Prozentpunkte in dem Prinzip Hoffnung sind bei Ihnen natürlich besser als bei anderen Clubs. Wenn man Meister ist, dann ist man vor Sponsoren deutlich attraktiver. Die Spieler, sie werden auch Spieler verkaufen können. Also
ja, das ist schon richtig, aber sie sind halt einfach wirklich nicht stabil. Sie haben nicht die Basis, wie sie den Eindruck vermittelt haben. Ah, dank dem Fahny ist jetzt super, dank diesen anonymen Geldgeber ist es jetzt super. Nein, es ist auf dem letzten Zacken geklismet.
Das ist schon krass. Und wie es einfach überall im Schweizer Fußball so ist, oder? Also ja, fast überall, solange du nicht irgendwie die mega, mega Transfer-Einnahmen hast oder Europacup-Einnahmen oder sagen jetzt nur so ein treues Publikum wie in St. Gallen, dann wird es einfach richtig hart, ja.
Und wie schnell es auch in Vergessenheit geht, wenn Thun jetzt vorletzter, letzter wäre, würden alle sagen, ja logisch, das ist ein kleiner Club, der ist gerade erst aufgestiegen, die Aufgabe ist riesig, logisch haben die Geldprobleme, aber der sportliche Erfolg sorgt dann auch dafür, dass es so in den Hintergrund ruckt.
Völlig richtig.
Will irgendjemand über Fußball reden?
Über Thun?
Über Thun und auch über den FCZ. Also in Thun ist natürlich, ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass aufgrund der Fani-Meldungen die ganze Motivation in sich zusammengefallen ist und er plötzlich 1-2 verliert. Oder siehst du da einen Zusammenhang, Thomas?
Nein, ich habe nach so in die ersten 10 Minuten geschaut von dem Match, habe ich für mich habe ich gedacht, Thun ist ein bisschen arrogant.
Nach 10 Minuten ja, hast du erkannt, dass Thun arrogant
ist? Für mich habe ich das Gefühl, wie sie mit den Chancen umgehen, wie fahrlässig. Ja, ja, ist ja gleich, dann haben wir halt die Nächsten, dann lassen wir halt die Nächsten aus. Ich habe einfach das Gefühl, sie haben nicht den Biss, den sie sonst haben. Sie waren zu selbstsicher gewesen. Das kommt schon gut. Und das glaube ich, das Gefühl habe ich gehabt, vielleicht bin ich da komplett falsch. Aber ich lasse es jetzt gerade nicht nehmen. Und wenn ich hinten drin ein Interview sehe mit dem Leonardo Bertone, der die ganze Zeit lächelt, ja, ja, ist ja nicht so schlimm, was ist jetzt schon passiert?
Ist ja nicht, sie werden sowieso Meister.
Stell dir mal vor, wenn einer von deinem Club, Tillmann, von Bayern München, wenn der so ein Match verliert, wie die reagieren, wie die auftreten. Ich wollte jetzt nicht, das ist ein grosser Vergleich, ich weiss es. Aber es ist. Auch das ist jetzt wieder muss ein grosser Lernprozess sein für Thun. Es ist nicht so, also man kann es nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, aber auf die leichte Schulter haben sie es, glaube ich, schon nicht genommen.
Wenn ich den Bertone anschaue, schaue das Interview mal an.
Ja, ja, ich bin dort nebendran gestanden.
Aber ich finde, Thun hat ein ganz normales Thun-Spiel gespielt, war nicht so effizient. Und ich finde, Leonardo Bertone hat ein ganz normales Leonardo Bertone-Interview gegeben.
Die passt einfach nicht in die Situation rein.
Ja, vielleicht ist es auch das, weißt, wenn der Mauro Lustrini sagt, ja, er ist gar nicht unfroh wegen dieser Niederlage. Das hat er nämlich schon gesagt, nachdem Thun so einen super, super Saisonstart gemacht hat. Und dann hat er auch gesagt, ja, er ist eigentlich noch froh, dass die Mannschaft das erste Mal jetzt verloren hat. Ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat. Aber was nachher gekommen ist, wissen wir. Und vielleicht gewinnen sie jetzt halt die restlichen 7 Matches wieder.
Ja,
das ist Schuss vor der Bug irgendwie braucht es zum Teil.
Ja, wir sind ja gestartet, sind extrem stark gestartet. Also meine, sind extrem, und der FCZ hat extrem unter Druck gesetzt. Und ich sehe schon, wenn du sagst, ein bisschen nonchalant mit diesen Chancen umgegangen. Aber vor dem Goal hat es mir nicht gewirkt, als hätten sie nochmal einen Übersteiger 2-3 mehr gemacht. Sie haben halt die Abschlüsse gesucht in den ersten 10 Minuten. Sie hätten jetzt 3 Goal können machen. Einmal hebt der FCZ Goal ist ja super extrem stark. Und sie haben extrem gepresst, dass man das Goal vom FCZ kommt ja wirklich einfach aus dem Nichts. Das ist jetzt einfach wirklich, ja, Spielglück, ein bisschen erzwungenes Spielglück, aber erzwungen kann man eigentlich gar nicht sagen, es war die erste richtige Torchance gewesen. Und dann ist der FCZ erst ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Aber auch nachher, ich meine, bis zum Goal von Thun, glaube ich, der 38. ist Thun ganz klar die bessere Mannschaft. Also,
es fehlt dann am Schluss halt aber der letzte Biss.
Ja, aber das darf
wirklich
doch...
das wollen. Ja, das darf natürlich sein, selbstverständlich. Man kann es sich leisten, man hat etwa 37 Punkte Vorsprung. Das ist alles okay, es ist nur meine Beobachtung, die ich hatte.
Es ist, glaube ich, so ein bisschen menschlich, oder? Wenn du irgendwie 13 Matches nicht verlierst, 12 davon gewinnst, dass vielleicht... wenn du mal die Bilanz vom FCZ anschaust, aus diesen 13 Matchen, dass du vielleicht denkst, ja, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der härteste Match, den wir werden haben. Und dann kannst du halt mal auf die Nase gehen.
Loris, uns war allen völlig klar, dass der FCZ ausgerechnet beim FC Thun und nach einer vermeintlichen Krisensitzung in der letzten Woche das Spiel gewinnt, oder? War logisch.
Ja, also ganz klar gewesen. Also wenn am Freitag den Dennis Hediger wieder PK getroffen haben, sind wir uns eigentlich alle einig gewesen. Das wird ein sehr klarer Fall. Und nein, er hat schon dort gesagt, wenn er eben die Krisensitzung, du hast sie angesprochen, er hat dort schon gesprochen vom Survival-Modus, weil beim FCZ ist es schon auch um sehr viel gegangen. Meine, die Angst ist halt umgegangen, vor allem nach den letzten Leistungen, nach den 4 Niederlagen in Serie, die sie vor dem FC Thun hatten. Ja, sind sie halt wirklich auch ganz klar als Kandidat für den Barrageplatz genannt worden, zu Recht. Dann ist die Sitzung gehabt, da Angelo Canepa hat vor dem Thun-Spiel gesagt, Blödsinn, das ist, die Sportkommission trifft sich immer einmal in der Woche.
Hat er wirklich Blödsinn gesagt oder ein anderes Wort verwendet?
Suggeriert.
Suggeriert, Blödsinn. Suggeriert. Ich will ihm das nicht ins Maul legen. Er hat gesagt, ja, hat er abgewunken. Er hat auch abgewunken, dass er den Verein in diesem Jahr übergeben will, auch wenn er vorher im letzten Herbst oder Winter ist noch gewesen, 25, eigentlich mal gesagt hat, in den nächsten 12 Monaten. Aber ja, nachher hatten sie die Sitzung gehabt. Der Hediger hat von Mentalität geredet, von irgendwie mangelnder Mentalität bei einzelnen Spielern und von Überraschungen, die es im Aufgebot wird geben. Dann hat ein Krasniqi Fajto Kablan gefällt.
Wobei Krasniqi hat glaub, vor dem Match noch gesagt, dass bei ihm nicht eine Mentalitätsfrage genau, sei, genau. Was nicht für die zwei anderen spricht.
Was nicht für die zwei anderen spricht. Fajto ist halt klassisch eben ein guter Flügel, aber einfach seine Defensivarbeit war sehr mangelhaft gewesen. Kablan war jetzt halt auch nicht überzeugend gewesen im letzten Spiel. Ja, hat er einfach ein Zeichen will setzen. Es hat sich gelohnt. Das Zeichen ist bei der Mannschaft angekommen, weil sie haben seit langem wieder mal einen Auftritt zeigt, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, wo wirklich, ich muss sagen, die gehen halt über das, was sie gerade können. Über die Arbeit, über die Zweikampfintensität, haben so auch Thuner aus dem Spiel genommen. Ja, es hat funktioniert. Und jetzt haben sie eigentlich, ja, jetzt können sie die nächste Saison planen.
Das meine ich doch, wenn ich sage, GC zurück zum Fußball à la Thomas Oral. Das ist doch das, was es jetzt braucht, wenn du in so einer Scheiss-Situation bist. So, einfach nur noch ganz schnell einen oligutschen Abstecher zu GC gemacht.
Ja, aber es ist ein völlig richtiger. Und es ist ja schon erstaunlich, dass man jetzt eigentlich der FCZ, der in einer miesen Situation war, mit miesen Resultaten, dass man jetzt das schon loben muss, dass er einfach das Normale macht. Ja. Das, was einfach Alltag ist für jede Mannschaft. Ob ich jetzt Thun bin oder Bayern München oder Real Madrid oder eben der FC Zürich, das ist einfach das Normale, was gemacht werden muss. Und jetzt ist das schon Wahnsinnsleistung, dass sie das einmal machen.
Aber wenn ich auf die Tabelle gucke und die Teams durchgehe, dann sehe ich dann ein paar, die nicht die Mindestanforderungen machen in jedem Spiel.
Ja, natürlich, das ist ja das Verrückte.
Dann bist du schon gut mit dabei in der aktuellen Superliga.
Ja, auf jeden Fall mal gerettet und hast nichts mehr mit dem Barras zu. Ja.
Es ist nicht ganz so einfach. Ich muss natürlich trotzdem noch einen Fakt bieten, warum der FC Thun das größte Märchen in der Fußballgeschichte ist. Ich muss sagen, es ist in der Woche ein bisschen schwieriger als sonst. Zumal unser Hörer Stefan mir geschrieben hat, er hat uns allen unterstellt, für dich gilt es nicht, Thomas, er hat uns unterstellt, wir sind einfach zu jung, aber wir wissen halt nicht, was Nottingham Forest gemacht hat. Die sind 1978 mit nur 3 Niederlagen Meister geworden als Aufsteiger, haben die Dominanz vom FC Liverpool durchbrochen und sind dann in den 2 Jahren danach direkt noch 2-mal schnell Champions-League-Sieger geworden.
Meistercup-Sieger damals
noch. Den Europapokal der Landesmeister gewonnen, genau.
Damals sind sie eben noch Meister gewesen, die mitgemacht haben.
Damals waren sie noch Meister. Thomas, du erinnerst dich, ist das größere Wunder als der FC Thun?
Wenn Thun dann Champions-League gewinnt, dann ist sie auf dem Niveau von Nottingham.
Also zweimal Champions-League.
Sogar zweimal muss ich Champions-League gewinnen.
Also, um besser zu sein, am besten dreimal.
Ja, gut, es ist auch ein bisschen schwieriger, heute Champions League zu gewinnen, wie damals der Europacup, der Landesmeister. Ja, meine Meinung ist ja, ich will da gar nicht gross unterscheiden. Ja, es ist ja so. Es ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte, eine wunderschöne Geschichte. Ich wollte dich jetzt vergleichen, ob das mehr ist oder weniger ist als
Lechter. Ja, es bringt doch ein bisschen
Brisanz rein einfach. Nein, es machen ja alle anderen. Es lange, wenn ich es ein bisschen anders gesehen habe. Du hast ja auch das Dokument bekommen von wie vielen Seiten? 22?
Ich habe von unserem Hörer Adrian ein Dokument bekommen von 21 oder 22 Seiten, wo fein aufgelistet ist. Es ist rund 90 Fälle von Aufsteigern, die Meister geworden sind auf allen Kontinenten. Und da steht unter anderem drin, deswegen ist der FC Thun das größere Märchen als Nottingham Forest. Nottingham mit einer lächerlichen Siegquote von 59,5% und der FC Thun liegt seit diesem Wochenende bei 74,19355% Siegquote. Deswegen ganz eindeutig das größte Märchen in der Fußballgeschichte.
Was man ja muss sagen ist, das ist quasi ein Meisterwerk. Von dem Adrian, also vielleicht mit KI hilft, ich weiß es nicht.
Doch, es ist auch öffentlich deklariert, dass es mit KI gemacht.
Bringt ist rot-weiß, recht prädestinierte Vereinsfarbe für so grosse Überraschungen.
Aber wir kommen jetzt zu Rot-Blau.
Wir haben in keiner Phase des Spiels grosse Kontrolle gehabt. Das ist sicher das, was Vinti wollen hat. Am Schluss ja, glaube ich schon, dass der Sieg okay ist, aber schon mit ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen Glück.
Das war Basels Torhüter Marvin Hitz nach dem 2:0 des FCB beim FC Winterthur. Und Marvin Hitz hat so eine angenehme Gelassenheit. Also er verlässt den FCB, unter Umständen beendet er seine Karriere im Sommer. Aber Thomas, es hat so eine angenehme, ist so gelassen, auch so ehrlich und kann ohne schlechtes Gewissen zugeben, ja, wir haben gewonnen und das ist super, dass wir gegen Winterthur gewonnen haben. Aber so richtig super war das nicht.
Nein, es ist sehr, sehr, sehr ehrlich von Marvin Hitz. Und darum schätze ich den manchmal auch, wenn seine Interviews, die er gibt nach dem Match, ja, ist völlig korrekt, was er sagt. Ich meine, Basel, ganz ehrlich gesagt, weiss nicht, warum sie den Match gewonnen haben. Keine Ahnung. Klar, sie haben zwei Goal geschossen. Logisch, das ist ja dann meistens die beste Begründung.
Und sie wissen, aber, dass sie gewonnen haben, weil der Gegner FC Winterthur heisst.
Also als Winterthur musst du ja alle Haare rausreißen, weil jetzt hast du den Gegner oder die Mannschaft, die die Chance lässt, den direkten Abstieg zu verhindern, verliert am Abend vorher 5-0, ist demoralisiert. Jetzt hast du Chance, jetzt kommst du einen FC Basel vorgesetzt über, der so schlecht ist. Wenn ich den FC Basel auf der Schütze also selten gesehen habe, muss ich sagen. Und dann hast du ein paar Sekunden einen Lattenschuss, nachher hast du gerade einen Penalty. Also das war ein Geschenk vom Himmel, das sich da am FC Winterthur angeboten hat. Und er schlägt es einfach aus. Und das ist dann schon demoralisierend. Und Basel, ja, also grossen Plan habe ich nicht gesehen von Basel. Und die machen einfach, dann haben die zwei Szenen. Das eine hat auch mit dem zu tun, dass dort beim FC Winterthur einen auf der rechten Seite, wie der Marcel würde sagen, ein Schienenspieler ist, der einfach defensiv nie so eine Situation darf reinkommen, wenn es gegen den Traoré geht.
Du musst den Namen sagen, damit alle Leute wissen, von wem du redest.
Dann Soko ist der vom FC Winterthur und dann kommt er halt in ein 1-1 rein gegen den Traoré. Und der Traoré, wissen wir, ist nicht der langsamste Spieler in dieser Liga.
Aber hat er dort nicht seinen Vollspeed gebraucht?
Nein, er macht einfach einmal gewackelt und dann ist er vorbei. Oder? Und dann, ja, und dann kommt noch einmal das Zweite, Shaqiri schiesst halt einfach einen Freistoß, wie es halt nur er kann, wie nicht richtig abgewehrt. Bumm, unter der Latte, an die Latten und innen und bei ihnen ist halt an die Latten und raus. Und, aber nochmal, als FC Winterthur musst du grauenhaft ärgern, dass du diesen Match 2-0 verlierst.
Aber genau das muss ja nicht demoralisierend sein, sondern du kannst sagen, du bist so nah dran gewesen.
Weißt du, Marcel, aber immer wieder eins auf den Deckel bekommen.
Jetzt hast ja, aber schau mal, wie die anderen auf den Deckel bekommen
ja, haben. Ja, aber jetzt hast du drei Matches hintereinander mal nicht verloren. Oder? Also hast du das Gefühl, jetzt kommt es, jetzt läuft es, jetzt haben wir es ein bisschen gefunden, den Weg. Und dann verlierst du den Match so. Gerade nachdem noch die anderen vorher 5-0 verloren haben.
Aber du verlierst nicht, weil du komplett chancenlos bist. Nein, oder aber du musst ja, wir steigen sowieso ab. Sondern du hast jetzt, Vinti muss zwei Matches gewinnen.
Ja, zuerst
den Rest von dieser Saison.
Ja, sie müssen einfach
und das ist schon nicht ganz unwahrscheinlich.
Ja, klar kannst du sagen, sie sind zweimal GC, einmal daheim im Mitte April und dann noch auswärts.
Ich glaube, wenn du so näher dran bist gegen Basel, also dreimal nacheinander nicht verlierst und so näher dran bist gegen Basel, kannst du GC schlagen.
Aber es wären drei Bonuspunkte gestern. Absolut.
Dann müsstest du GC nur noch einmal schlagen.
Nein, und ich sage, das war so eine grosse Möglichkeit gewesen, wie selten zum Basel schlagen. Nochmal, es war ein richtig schlechter FC Basel gewesen.
Aber der richtig schlechte FC Basel gewinnt nicht nur das Spiel, ist jetzt auch noch auf Tabellenplatz 3, also eigentlich der große Gewinner oben von dem Wochenende. Und unter Trainer Stefan Lichtsteiner, die Bilanz, wenn man jetzt guckt, Doris, sieht plötzlich auch besser aus, wenn man guckt, dass jetzt werden plötzlich Spiele gewonnen. Die Art und Weise, okay, aber sie werden gewonnen.
Ja, sie werden gewonnen. Ich habe irgendwie noch schnell angeschaut, sie haben gegen alle Teams, die es gewonnen haben, sind aus der unteren Tabellenhälfte, muss man schon auch klar sagen, eben die 4 Siege aus den 5 Spielen sind ein bisschen am Spielplan geschuldet. Sie haben gegen jedes Mal, was sie gewonnen haben, ausser gegen Lausanne, haben sie einen tieferen XG-Wert als der Gegner. Also das heisst schon auch viel, also dass sie nicht irgendwie, also ihre dominante Auftritt da, wo von Stefan Lichtsteiner gefordert wird, sind sie noch weiter weg. Das sieht der Lichtsteiner auch selber ein. Er bleibt ja kritisch gegenüber den Leistungen von seinem Team. Aber ja, also eben, Tendenz kann ich da noch nicht erkennen, eben nach dem Spiel. Also positive Tendenz. Ich bin selber einfach ein bisschen überrascht, dass die jetzt auf dem dritten Platz stehen. Jetzt haben sie am Wochenende gegen IB. Und dort zeigt sich dann wirklich, wie stark das Team dann wirklich ist. Auch wie fragil die Defensive oder wie fragil das ganze Konstrukt. Und wie viel Lust Jadon Shaqiri dann wirklich noch hat auf Fußball.
Also wir machen erst noch Länderspiele, aber in zwei Wochen
bei
der FC wieder auf IB.
Ist Ferien dann,
oder? Ja.
Länderspiele sind IB bewertet.
Vollkommen.
Aber Thomas, das ist schon der Eindruck, den man hat, wenn man beim Spielen zuguckt, wie fragil das ist. Und auch, wir haben es auch schon mal angesprochen, die sogenannte Abnabelung von Jadon Shaqiri. Der sitzt erst auf der Bank, kommt erst in der Halbzeit. Und eben, es braucht ihn jetzt nicht mehr in konkreten Scorerpunkten, aber es braucht ihn noch, damit irgendwie was Spielerisches entstehen kann.
Ja, es ist einfach, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Shaqiri nicht angefangen hat, den Match. weil ich halt einfach ihn hochspannend finde, um zuzuschauen. Selbst wenn er nichts macht, ist er spannend. Es ist einfach der Shaqiri. Es ist der Spieler, der einfach die meiste Aufmerksamkeit provoziert. Und ja, er hat nur die zweite Halbzeit, aber eben es lange dann einmal eine richtig gute Flanke. Und schon passiert etwas, oder? Also, ja. Und ich meine, bei Basel muss man sagen, der Colotto müsste vom Platz gestellt werden, der Metinho müsste vom Platz gestellt werden. Also sie haben dann auch dort noch Glück gehabt. Am Schluss ist dann noch einer vom Platz geschaut, was nicht mehr gross davon gekommen ist. Aber es ist auch nicht überraschend bei dem Schiedsrichter. Es ist möglicherweise einfach der schlechteste Schiedsrichter, den wir haben in der Super League, der jetzt halt den Match gepfiffen hat und nicht alles so gepfiffen hat, wie man es hätte müssen.
Es ist schon wahnsinnig, wenn du mit so einer Linie irgendwie rein ins Spiel gehst und nach 10 Sekunden die erste gelbe Karte ziehst, dann ja, hätte man wirklich ein, zwei andere ja noch.
Und vor allem kommt ein paar Minuten später kommt ein vergleichbares Foul, genau, was dann die gelb-rote Karte bedeuten würde und dann wird keine.
Ja, es ist unfassbar einfach. Also das kannst du nicht anders erklären. Also wenn die Linie ist ja null erkennbar. Einmal kriegt Kriesiu wirklich einen Box ins Gesicht, hat einen Cut nachher und kriegt nachher die geile Karte. Es ist absurd.
Ja,
und
dann Metinho das zweite Ding, wo er den Goliard zurückhebt. Das, sorry, also mit Gelber geht es doch nicht.
Nein,
ja,
das ist einfach ein taktisches Foul. Ja, in einer Reinkultur, wenn du in einem Lehrfilm zeigen, was ist ein taktisches Foul, dann zeigt genau das von Metinho gegen den Goliath.
Ja, und das war ja nicht das einzige weitere Foul, das der Metinho gemacht hat. Das ist schon, eben, das muss man schon auch noch beachten, das ist schon auch sehr absurd, dass da wirklich nicht die erste Halbzeit 11, also dass die erste Halbzeit 11 gegen 11 fertig geht. Ja.
Wir waren gerade bei unterhaltsamen, faszinierenden Persönlichkeiten, Xherdan Shaqiri auf dem Rasen. David Degen kann man, glaube ich, auch dazu zählen. Wenn jemand zufällig gerade eine Stunde 45 Freizeit hat, nicht weiß, was er machen soll, hört euch doch den Podcast vom FC Basel an. Mit vielen schönen Sätzen, unter anderem dem hier.
Was unser Glück ist, ist, oder, dass ich der Präsident bin und noch ein bisschen Ahnung habe von Fußball. Nein, sorry, das ist nicht ein Selbstlob. Sorry, das ist nicht ein Selbstlob, ganz wirklich. Nein, dass wir sehr schnell entscheiden können.
Und dann ging es noch um Themen, wie eigentlich die Niederlage in St. Gallen zustande gekommen ist, welche Spieler um welche Uhrzeiten eigentlich zur Versammlung zu spät gekommen sind vor dem Spiel, wie zufrieden man mit Stefan Lichtsteiner ist, wie unzufrieden man davor war. Man hat sich sehr, sehr deutlich dazu geäußert, wen man eigentlich am liebsten im Tor hätte. Jonas Omlin, guter Torhüter, super Typ, aber wenn Jan Sommer anrufen würde, das wäre natürlich die beste Lösung. Hört es euch an, Stunde 45, das ist quasi so durchgehört. Das
geht ganz schnell. Jonas Omlin jetzt auch zweimal überlegen, ob ich wieder zurückkomme.
Nein, ich meine, ist ja klar, das ist ja logisch, das wissen ja, dass das der absolute Wunschspieler ist. Und wenn jetzt der Präsident so auf seine spezielle Art halt kommt, finde ich jetzt das nicht wahnsinnig schlimm. Jetzt auch wenn ein Omlin dürfte froh sein, wenn er bei Basel dürfte im Goal stehen.
Wir bleiben bei Torhütern.
Ich kann jetzt auch schon eine Frage, ehrlich gesagt. Es hat mich auch wundert, was genau seine Technik ist. Beeindruckend, wie cool er bleibt und wie er vor allem jedes Mal die richtige Entscheidung trifft. Weil jeder Goalie bleibt mittlerweile lang stehen bei ihm und er trifft trotzdem die richtige Entscheidung. Dementsprechend Chapeau für ihn. Schade, dass er nicht heben konnte.
Das war IBs Torhüter Marvin Keller nach dem 1:1 gegen Lugano und er lobt Anto Girgic, der seinen 23. Elfmeter in Folge verwandelt hat, damit das 1:1 für Lugano gesichert hat. Loris, du als ehemaliger Torhüter, wie hält man einen Elfmeter? Worauf, ja. Ist es Bauchgefühl oder worauf achtet man? Hat man einen riesen Zettel auf der Flasche stehen?
Also im Anto Gürgisch gehst du einfach schnell zum Penaltypunkt, schüttelst im Tand und setzt den Ball in die Mittellinie wahrscheinlich. Also musst du ja gar nicht mehr hechten. Am besten hechtest ich glaube ich, also nein, bei Anto Gürgisch, ich weiß auch nicht. Also, hey, du schaust schon mega lang.
Hast du mal einen Penalty
gegeben? Ja, ich habe mal einen gegeben, gegen Lugano, die ganze Zeit auf 15.
Oh, gegen den Anto Gürgisch?
Nein, ich glaube Team Tessin ist das gewesen. Das war der Vorreiter von Lugano Junioren.
Also ich habe das nur extra gefragt, zum Wissen, ob du jetzt wirklich prädestiniert bist, zum Penalty-Killer
rauskommen. Ich bin jetzt nicht der Penalty-Killer, der Grosse.
Ich habe einen gehabt auf dem Pausenplatz.
Wir können sagen, im Gegensatz zu Marvin Keller hast du schon mal einen Lugano-Elfmeter gehabt.
Ja, ich weiß nicht, ob du Marvin Keller noch nie einen Lugano-Penalty gehabt hast. Wahrscheinlich nicht. He? Ja, kann man so sagen, habe ich mir etwas voraus. Nein, also meine Antwort ist einfach schon faszinierend. Also du schaust alle Statistiken an, die 22... Also der 22 in Folge hat er jetzt drauf. Du schaust ja alles an, wie will ich richtig, aber er wechselt ja immer die Richtung. Er schaut den Goalie immer aus und hat einfach so eine extreme Ruhe, um die reinzuschieben. Und der Matteo Grocci-Torti hat nach dem Spiel schon gesagt, man hat trainiert, ich glaube, die halbe Woche nur Penaltys. Das hilft. Das könnte man auch anderen Spielern mal anbieten, dass sie was machen.
Das klingt nach einem schönen Leben. Schön in Lugano, Sonne, Fußball spielen.
Nicht viel rennen.
Elfmeter trainieren, das klingt.
Es klingt super. Das
wäre noch was für uns.
Ja, es ist super. Nein, und darum kannst du ihn, glaub, nicht ausschauen. Und auch oftmals gehst du doch aufs Bauchgefühl, schaust ein auf den Blick, schaust auch ein bisschen auf die Fußstellung. Natürlich weißt du, dass, wenn er Schiesser lieber überstampft, bei anderen weniger. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie geübt sie sind im Penaltyschiessen. Weil es ein bisschen als schwieriger als das andere bewertet wird. Aber beim Gürgic kannst du wirklich einfach nicht mehr. Also er schaut dich aus, nimm du ihn. Das ist jetzt halt einfach so.
Er hat es jetzt genau gezeigt, wie man einen Penalty schiesst. Und der Junior Cadil hat gezeigt, wie man einen Penalty nicht schiesst gegen GC.
Der hat
den
Hattrick gewählt. Aber man hat sich erlauben können.
Aber er hat genau gezeigt, wie man ihn nicht schiesst. Er hat nicht mit der Überzeugung anlaufen, nicht wissen, wohin ich wirklich will schiessen, wie ich schiesse. Ich meine, Harry Kane ist ja der absolute Paradespieler, wenn es um Penalty geht. Oder? Der hat einfach wirklich eine Überzeugung.
Der hat zwischen 2022 und 2025 mal 30 in Serie gemacht.
Nicht sogar 31.
Ich glaube, es sind 30. 30, 31 auf jeden Fall. Ander Gürgic hat noch ein paar vor sich.
Ich meine, es ist eine unfassbare Serie. Und Kane, wie der die Penalty schiesst, mit welcher Präzision und mit welchem Zug. Da kannst du als Goalie noch lang in die richtige Ecke gehen. Hast keine Chance. Und der Gürgic ist eben der verlässt den Goalie einfach immer. Er schaut wirklich den Goalie aus. Die Ruhe, die er hat, ist sensationell.
Und nicht nur dort. Ich finde, es geht vielleicht ein bisschen unter, weil wenn wir die Deutschschweiz oft so einen Deutschschweizer Blick auf die Liga haben, der macht eine super Saison. Also, und nicht erst diese Saison, das ist ein super Spieler.
Marcel, Ibe wird sich auch bedanken für das ausgerechnete Elfmeter passiert, weil eigentlich man geht nach 5 Minuten in Führung, steht 1-0 in einem Heimspiel, in einer Phase, wo es leicht nach oben geht, wo man die Punkte besonders gegen Lugano dringend brauchen könnte und dass man dann doch wieder nur mit einem Punkt am Ende dasteht.
Ist ein Spiel, das du musst heimbringen. Lugano ist jetzt auch nicht wahnsinnig gut im Saft. Und wenn es dann wirklich auf diese Art passiert, dass du am Gegner im eigenen Strafraum auf den Fuß stehst und so die 2 Punkte verschenkst, ist das extrem blöd.
Also gegen das Lugano darfst du auch nie unentschieden spielen. Also, meine, das ist wirklich sehr, aus dem Spiel heraus ist Lugano extrem schlecht gewesen. In der ersten Halbzeit praktisch nur mit hohen Bällen in den gegnerischen Strafraum agiert. Oftmals sehr ungefährlich. Ein einziger Kopfball vom Delcroix in der ersten Halbzeit. Aber sonst ist das Lugano, merkst du es schon. Wir sind 2 Siege in den letzten 10 Spielen. Es ist halt wirklich auch ein Team, das einfach total außer Form ist. Null gefährlich eigentlich. Und dann latscht sie so ein, weil der Sanchez hinten im eigenen Strafraum rumdribbelt, statt den Ball rauszukicken. Ist halt schon auch, ein bisschen der falsche Ort, um da irgendwelche Dribblings zu machen. Und das ist für IB schon sehr ärgerlich, weil eigentlich musst du das Spiel einfach gewinnen und müsstest viel früher schon das 2-0 erzielen.
Ja, zumal Lugano ja auch, irgendwie im Winter mal noch irgendwie eins von den besten Teams über gewisse, ich weiß nicht, haben sie irgendwie 10, 11, 12 Matches nicht verloren und haben irgendwie das Gefühl, okay, vielleicht, wenn es einen Zweikampf gibt an der Spitze, dann zwischen Thun und Lugano, jetzt sind sie wieder völlig nirgends.
Ja, dort haben sie eine Phase gehabt, ich glaube 12 Siege aus 15 Spielen, irgend so. Und jetzt
sie haben einfach nie mehr verloren, aber sie haben vor allem immer unentschieden gespielt. Sie haben etwa 4-mal hintereinander 1-1 gespielt. Mhm. Oder? Nein, Lugano ist halt schon ein Mysterium. Man meint ja immer, sie haben so viel Substanz. Und sie schaffen es immer einem Strafen, zu lügen strafen, so geht es, glaube ich, oder? Also einfach, dass man sich irrt mit Lugano und vielleicht ist halt dann am Endeffekt die Mannschaft nicht so gut, wie wir immer das Gefühl haben.
Und Loris, du warst im Stadion, wenn ich sehe, wie das 1-0 fällt für IB, wenn ich den Geschwindigkeitsüberschuss von Alain Virginius gegen Papadopoulos sehe, dann denke ich mir doch, okay, also das kann man einmal machen, das führt zu einem Tor, super, aber warum versuche ich das nicht permanent, wenn ich so viel Geschwindigkeit auf dem Platz habe und sehe, der Gegner hat die nicht?
Ja, das ist schon noch fraglich, eben so. IB schafft es halt schon doch nicht, genau die Situation, also die Einzelsituationen. Meine, Lugano agiert mit dieser 3er-Abwehr oder eben mit einer 5er-Variablen-5er-Kette. Und wenn man das nicht auf den Papadopoulos immer wieder auf die Schwachstelle kann ausmerzen kann, das müsste man ja genau dann machen. Aber sie kommen ja dann auch nachher noch durch Einzelleistungen, einmal lancierte Bedian oder Virginius, einmal lancierte Bedian oder Males, sie haben eigentlich schon ihre Chancen. Sie haben eigentlich viel die besseren Torchancen als Lugano. Und da fehlt es einfach an dieser Effizienz, weil du musst locker das 2-0 machen und dann hast du den Sieg drin. Und dann sagt nachher der Seo auch nach dem Spiel, eben, also die fehlende Effizienz macht es halt wieder aus, weil es ist wieder ein Spiel, wo ich die bessere Chance hättest als der Gegner, aber wenn du sie halt nicht machst. Ja, und irgendwann kommen sie in den Verwaltungsmodus, wo du wirklich auch erklärst, meine, hinten sind stabil, sehr stabil, eigentlich aus dem Spiel raus hat Lugano nur nach dem Goal ein bisschen Chancen. sind sehr stabil, aber sie schaffen es dann wirklich nicht. Aber sie haben auch in ihrem Spiel schon sehr viele Schwankungen drin.
Hat es nicht auch damit zu tun, dass gerade so ein Virginius am Ende halt einfach ein durchschnittlicher Superleague-Spieler ist, der einfach irgendwie so öppe mal in einem Match, zum Teil dann wieder zwei, drei Matches nicht, so einen Moment hat. Es gibt so, der Traoré ist für mich auch so einer, oder der Markelo beim FCZ gewesen, das hat immer, wenn es alles gut aufgegangen ist, super ausgesehen, wie jetzt beim Assist beim 1-0, aber nie über eine Konstanz, aber darum ist er wahrscheinlich auch in der Super League.
Ja, ich meine, er hat gegen Galatasaray die Champions League Quali entscheidende Goal geschossen.
Und das ist einer von seinen ersten Matches. Ich dachte, was ist denn das für einer?
Ja, und nachher versauft er in der Versenkung über, ich weiß nicht wie lange. Und jetzt kommt er plötzlich. Eben, du siehst, was eigentlich in dem Spieler steckt. Wenn du so schnell bist, dann musst du viel mehr rausholen, musst viel produktiver sein. Aber meine, das Unentschieden ist natürlich für ihn sehr, sehr bitter, weil es wird dann langsam eng. Also es können sich nicht mehr viele Fehltritte erlauben, so muss ich sagen, wenn es noch wollen, Minimum Vierter werden.
Man ist jetzt 6 Punkte hinter Basel, 5 hinter Lugano auf Platz 4. Man hofft wahrscheinlich schon darauf, dass St. Gallen den Cup gewinnt, dass man als Vierter auch noch in den europäischen Wettbewerb kommen könnte.
Sofern es nicht der Cup-Final Stadlos Anouschi gegen Yverdon gibt. Also ich nehme noch Wetten auf. Also,
da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
Ich habe einfach schon mal vorangekündigt.
Es gab noch 2 weitere Spiele am Wochenende. Sio und St. Gallen trennen sich 1-1 und Luzern beendet die Saison quasi mit einem 4-0 gegen Lausanne. Da geht nach unten nichts mehr, da geht nach oben nichts mehr. Thomas, du warst letzte Woche in Luzern bei einem treuen Hörer der dritten Halbzeit. Unterhaltsames Interview mit Mario Frick. Was hat er so für einen Eindruck gemacht? Hat er dir vielleicht im Geheimen, als das Band ab war, gesagt, wie es jetzt mit ihm weitergeht? Bleibt er Trainer, bleibt er nicht Trainer?
Nein, ich weiß es nicht. Also es ist offen, es ist auch intern gibt es, vielleicht könnte man manchmal denken, ja, der Remo Meier tendiert dazu, dass man es jetzt auslaufen lässt, aber es wird jetzt in diesen Tagen ein Gespräch geben zwischen dem Remo Meier und dem Mario Frick und dann wird sich das zeigen. Der Frick hätte sicher bis zum Weitermachen, er hat... Ja, es ist erstaunlich. Ich denke mir, irgendwann ist doch mal gut. Nach 4,5 Jahren siehst du immer das Gleiche. Du weißt, die richtig guten Spieler, die gehen den Weg. Zuerst der Yashari, dann der Stankovic. Irgendwann wird dann ein Punktmenge Freimann gehen. Irgendwann wird vielleicht sogar die Giusto weggehen. Also du fährst eigentlich immer wieder. Musst du von vorne anfangen. Aber das ist das, was ihn reizt. Oder? Dass einfach seine Philosophie immer wieder können, weitertragen, ja, die jungen Spieler weitergeben. Das macht ihn, ja, das gefällt ihm. Und darum, ich würde es nicht, ja, nicht ausschliessen, dass er weitermacht, weil es ihm nicht an Überzeugung fehlt, weil es ihm quasi nicht langweilig wird, immer wieder die Arbeit müssen zu machen. Selbstverständlich, sagt er, es nervt. Oder wenn dann gewisse Fehler sich immer wieder wiederholen und sieht sich dann in der Rolle vom Sisyphus, oder wo da die Kugeln aufschleppt und dann kommt oben rollt sie wieder oben runter. Aber ja, ich denke, es ist eine absolut offene Frage.
Aber ein kleines Geheimnis können wir, glaube ich, ausplaudern. Er ist begeistert von deinem viel zu kleinen Telefon, das du hier schon mal angepriesen hast, oder? Das darf man wahr sagen, oder war das off the record?
Nein. Er hat dann das Telefon angeschaut und hat dann gesagt, also das ist eigentlich ein Dienstverdienst, Tillmann, weil du mich hochgenommen hast wegen dem Telefon. Und
völlig zu Recht, wenn ich das jetzt wieder sehe.
Ja, selbstverständlich. Aber willst du es mal in die Hand
nehmen? Ich habe das Gefühl, es hat knapp ein Finger drauf Platz.
Und dann hat er gesagt, das ist jetzt das berühmte Telefon und hat sich dann interessiert dafür, wie das genau heisst, das Modell. Und er wird sich jetzt also eins kaufen.
Aber geht es bei Luzern nicht viel mehr darum, wie lange wartet Michel
Rankin?
Wie lange wartet Michel Rankin noch, bis ihm endlich der Job angeboten wird bei der ersten Mannschaft? Das ist ja schon eigentlich, es gibt sehr viele Stimmen, die auch einfach sagen, man, der wartet jetzt einfach, dem ist gesagt worden, oder eben, ob es ihm das wirklich gesagt worden ist, sei dahingestellt, dass wenn Frick seinen Vertrag ausläuft, dann kommt seine Zeit, er ist jetzt Trainer bei der U21. Dann wird er aufgezogen. Das ist für mich dann schon eine Frage. Er wird ja auch von vielen als grosses Trainertalent angepriesen, als einer, der genau jetzt den nächsten Schritt machen will. Und jetzt wäre ja eigentlich für ihn genau prädestiniert, um jetzt zu übernehmen, wenn der Mario Frick seinen Vertrag im Sommer ausläuft.
Aber jetzt hast du also einen unglaublichen Themenbruch angebracht, muss ich sagen. Schon, von meinem wunderbaren Telefon zum Mischen.
Ich dachte, jetzt gehen wir wieder mal zurück zu
einem wichtigen. Macht das Telefon gute Fotos eigentlich? Oder?
Ich weiß nicht, ob es überhaupt Fotos macht.
Das ist ja schon bei Luzern. Willst du noch so ein Trainertalent, das du hinten dran hast?
gut, vielleicht wäre jetzt bei anderen Clubs froh, sie hätten ein Trainertalent im Petto.
Ja, eben, aber das ist ja genau das Problem, oder? Mhm. Wie weit hält man fest, wie sehr ist man überzeugt und wie sehr verprellt man zu einem Teil auch eben genau das Talent.
Und eben ist ein Trainertalent plus Identifikationsfigur in einem, oder? Und ich glaube, es wird auch bei den Fans natürlich gut ankommen, wenn man das nicht, auf das überhaupt nicht kann gehen, in solchen Personalentscheidungen. Aber ja, es ist sicher, ich glaube, es hängt nicht nur alles vom Frick ab, sondern auch von den Entscheidungen, ob man jetzt am Ränkli will, endlich die Möglichkeit ermöglichen.
Ich habe noch eine Frage.
Du hast eine Frage?
Ja, also das meinst du.
Wie Schuhe, ich habe noch eine Frage.
Der Tim hat gerade so Luft geholt und ich glaube, er hat gerade das Beenden alles.
Du merkst, Marcel, den riesigen Respekt und die Angst an.
Ja, ich rede aber nicht einfach drei Strecken auf, mach noch.
Marcel, du darfst jetzt noch eine Frage stellen.
Ja, zum die Justo, das habe ich gestern wieder gedacht. Irgendwie, dem seine Grenzen, oder das kann ja nicht Luzern sein. Aber was ist dann seine Grenze? Ich habe irgendwie das Gefühl, für den grossen Auslandtransfer ist es fast schon zu spät. Für die Nazi irgendwie durch ist dann auch so ein bisschen, ja, er spielt, eben, das haben wir, glaube ich, letzte Woche besprochen, er spielt halt in der Schweiz, ist einfach schwierig, um mit Nazi zu kommen. Was ist es, also, was haben ihr das Gefühl?
Basel.
Basel und dann fertig, quasi.
Ja, oder halt dann irgendwo Ausland, aber nicht eine absolute Top-Liga.
Weil wenn der jetzt noch 4 Jahre jünger wäre, das wäre ja, also,
ich glaube, IB.
Ja, Basel, IB, also das ist einfach, dass wir ja einfach gesehen, das sind die zwei mit weitem Abstand finanzkräftigsten Clubs, sind die zwei grössten Clubs, auch wenn sie jetzt diese Saison Probleme haben, aber das ist ja schon immer noch einmal eine Stufe oben dran, das hast einen anderen Erwartungsdruck als in Luzern. Jetzt gerade in Basel, das weisst du, Tillmann, du lebst in dieser wunderbaren Stadt und du spürst alltäglich, wie der Druck auf dem FCB lastet. Nein, das ist in der Schweiz absolut sein Niveau, Basel oder IB. Und er hat auch das Niveau, um diese Mannschaften positiv zu prägen. Also der kann ein Substanzgewinn sein für jede Mannschaft in der Schweiz, aber eben für das Ausland. Ja, also sicher nicht Top-Liga oben raus, sondern vielleicht dann zweite Bundesliga.
Aber so der perfekte Bestimmt. Strukturspieler für IB und Basel, einfach so über 5-6 Jahre hast, rundherum können sich die Jungen entwickeln, kommen und gehen und er bleibt einfach in den nächsten 5-6 Jahren.
Strukturspieler ist ein schönes
Wort. Das habe ich vom David Degen gelernt, vom Podcast. Und er hat gesagt, es ist wichtig, die Strukturspieler zu haben, dass sich die Jungen rundherum können entwickeln. Ich gebe das genauso wieder. Das ist schon, das ist ja wirklich wichtig. Aber es braucht ja IB und Basel. Du hast ja junge Holzspieler, du verkaufst sie wieder teuer. Das ist halt einfach das Geschäft, wo die Schweiz halt so muss funktionieren.
Ich sage einfach, Matteo Di Giusto, wenn es um den FC Basel geht, hat mit 25 Jahren natürlich ein biblisches Alter. Der passt nicht so ganz ins Anforderungsprofil. Obwohl natürlich Ausnahmen gemacht worden sind schon.
Ich habe auch noch eine Frage.
Thomas, stell doch auch noch
direkt. Könnt ihr das bitte
schreiben? Nein, das hat jetzt so Eindruck gemacht, Marcel.
Wir machen das jetzt so. Thomas noch eine Frage. Wenn Loris da noch eine Frage hat, dann machen wir die auch noch und danach würde ich dann einfach aufhören.
Dass wir immer am Schluss auch noch die Fragen stellen.
Ich habe tatsächlich auch noch Fragen, aber das machen wir am Schluss.
Ja. Wo siehst du denn du, Marcel?
Ja, ich weiß es eben nicht. Ich habe einfach eben gestern gesehen und ich habe wieder so gedacht, das ist eigentlich ja zu gut für einen Mittelfeldclub in der Super League. Aber eben, es ist die Frage mit dem Alter. Keine Ahnung, ich weiss es eben nicht. Darum habe ich es als Frage gestellt, nicht einfach irgendetwas rausposaunt und ich sehe ihn dort und dort. Aber ich glaube, Top 5 Liga liegt schon noch drin im Fall.
Loris? Also du musst nicht, ist kein Zwang.
Nein, ich habe gar keine Frage, ich bin ausgeschossen.
Ich habe eine Frage, ich frage nämlich alle, die da draußen zuhören, ob sie uns vielleicht für die nächste Folge ihre Fragen schicken wollen, weil wir reden nächste Woche nicht über die Super League, sondern über das Schweizer Nationalteam. Es steht ja bekanntlich noch ein Turnier an dieses Jahr. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, irgendwelche Spieler, die ihr unbedingt in der Startelf sehen wollt oder zumindest im Kader.
Di Giusto.
Zum Beispiel Matteo Di Giusto, auch da könnte es eng werden. Aber dann schickt mir doch eure Fragen per Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch oder schreibt es uns in die Kommentare. Dann habe ich noch eine zweite Frage, obwohl das eigentlich keine Frage, sondern eine Aufforderung oder eher ein Befehl. Alle, die noch nicht für uns abgestimmt haben, für den Publikumspreis bei den Swiss Podcast Awards. Am nächsten Freitag ist es soweit. Deswegen, alle, die das noch nicht gemacht haben, müssen jetzt noch für uns abstimmen.
Wir sind in der Top 20 von etwa 800 Podcasts, die zur Auswahl gestanden sind. Also
ja, aber mit Top 20 geben wir uns nicht zufrieden.
Nein, ich sage einfach, das musst du schon noch sagen. Wir sind schon eine Nummer in diesem Business.
Nicht um Barrageplatz.
Wir verabschieden uns mit einem Lied, das uns unser Hörer Christoph geschickt hat. Christoph, St. Gallen-Fan, wohnt mitten in Luzern, stelle ich mir auch nicht nur einfach vor, aber er hat uns auf jeden Fall ein Lied geschickt aus Österreich, was ganz passend ist zum ehemaligen GC-Trainer und zum aktuellen GC-Trainer. Das heißt, vermutlich kein Vergnügen. Damit danke euch dreien, dass ihr euch so artig gemeldet habt für eure Fragen. Danke euch da draußen fürs Zuhören und bis nächsten Montag.
Stell dir vor, du hättest eine neue Arbeit und am ersten Tag wird es passieren, dass die Kollegen dich mit Schuhpasta, Klobürste und Rasierapparat malträtieren. Und stell dir vor, du müsstest mit diesen Kollegen dann täglich duschen gehen. Und es gibt keine Kabinen oder Vorhänge, nein, man könnte alles sehen. Und stell dir vor, sie würden dir eine Nummer verpassen und du müsstest ständig laufen. Und wenn dein Arbeitgeber wollte, könnte er dich wie ein Stück Vieh weiter verkaufen. Und stell dir vor, viele deiner Kunden wären hirnlose Rassisten. Und stell dir vor, viele deiner Ansprechpartner wären Sportjournalisten. Du sagst, so etwas wäre gar nicht möglich und wer ließe sich auf sowas schon ein? Ja, vermutlich ist es kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. Es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. All diese Demütigungen und Beschwerlichkeiten und die ekligen Schweinereien. Es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. All diese miese Arbeit für das bisschen Ruhm, nein, das viele uns im Traum nicht rein. Machst du als Fußballer etwas falsch, wirst du von deinen Kunden ausgepfiffen. Und machst du einmal alles richtig, wirst du von Kollegen ausgegriffen. Und man bewirft dich oft mit Klopapier, ständig schreit irgendwer du. Und mittendrin sitzt deine Ehefrau und schaut dir bei der Arbeit zu. Und du schneuzt dich ohne Taschentuch und du verrohst emotional. Die Kultur und der gute Geschmack sind dir bald vollkommen egal. Und wenn im Eifer des Gefechts einmal Toilettfehler geschehen, mach so ein Arschloch gleich ein Foto und die ganze Welt kann deine Nudel sehen. Du sagst, es wäre alles menschenrechtswidrig und im höchsten Maße gemein. Ja, du hast recht, es ist wohl echt kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. Es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. All diese Demütigungen und Beschwerlichkeiten und die ekligen Schweinereien. Es ist vermutlich kein Vergnügen.